zahlreiche Ziele im Iran angegriffen. Israels Verteidigungsminister Katz spricht von einem Präventivschlag, Teheran von einer Kriegserklärung. Die Nachrichten mit Michael Millinger.
Israel hat offenbar eine neue Welle von Angriffen auf den Iran gestartet. Iranische Medien berichten von Explosionen, unter anderem in den Millionenstädten Tabriz, Shiraz und erneut bei der Atomanlage Natanz. Die war schon bei den nächtlichen Angriffen angegriffen worden. Nach israelischen Militärangaben wurde dabei unter anderem eine unterirdische Anlage für die Urananreicherung getroffen. Der Iran griff Israel daraufhin mit Drohnen an, die aber abgefangen wurden. Die israelische Regierung hat ihren Angriff damit begründet, dass Teheran kurz davor sei, Nuklearwaffen herzustellen. US-Präsident Trump hat den Iran dazu aufgerufen, ein Abkommen über sein Atomprogramm abzuschließen. Das Land müsse einen Deal eingehen, bevor nichts mehr übrig sei, so Trump. Die Internationale Atomenergiebehörde kritisiert die israelischen Angriffe auf den Iran. Vom Sitz der IAEA in Wien, Silke Hane.
IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi sagte in Wien, Atomanlagen dürften niemals angegriffen werden, unabhängig von den Umständen. Das könne Menschen und der Umwelt schaden. Solche Angriffe hätten schwerwiegende Folgen auf die nukleare Sicherheit sowie den regionalen und internationalen Frieden. Grossi rief alle Parteien zu größtmöglicher Zurückhaltung auf, um eine weitere Eskalation zu vermeiden. Grossi sprach sich zudem für eine diplomatische Lösung der Probleme aus, die das iranische Atomprogramm mit sich bringe. Er sei bereit, mit allen relevanten Parteien zusammenzuarbeiten, um den Schutz der Nuklearanlagen zu gewährleisten.
Die Renten in Deutschland steigen zum 1. Juli um 3,47%. Der Bundesrat hat am Vormittag einer entsprechenden Rechtsverordnung zugestimmt. Damit bekommen die rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner ab dem kommenden Monat mehr Geld. Die Höhe der Renten wird vor allem durch die Entwicklung der Löhne bestimmt. Die Anhebung war noch vor der vorherigen Bundesregierung auf den Weg gebracht worden. Experten sehen die deutsche Wirtschaft wieder auf Wachstumskurs. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung rechnet mit einem Wachstum von 0,3% im laufenden und 1,7% im nächsten Jahr. Die Vorhersage liegt damit nah an denen anderer großer Forschungsinstitute. Jonas Pospesch, RBB 24.
Als größten Treiber der Konjunktur sehen die Forscher das Investitionspaket für Infrastruktur der Bundesregierung. DIW-Konjunkturchefin Geraldine Dani-Knedlik bezeichnete es als starken Lichtblick. Belastend für die Wirtschaft bleibt vor allem die US-amerikanische Zollpolitik. Diese sei ein unberechenbarer Risikofaktor. Das prognostizierte Wirtschaftswachstum speist sich aber vor allem aus der Binnenwirtschaft. Private Haushalte konsumieren mehr und Unternehmen beginnen wieder zu investieren, so Stefan Kurz vom Institut für Weltwirtschaft Kiel, das ebenfalls eine Konjunkturprognose veröffentlicht hat.
Die Berliner Staatsanwaltschaft hat zwei Männer angeklagt, die mit fingierten Rechnungen insgesamt mehr als 500.000 Euro erschlichen haben sollen. Die Taten sollen die 71 und 46 Jahre alten Männer mit einem Mitarbeiter der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen begangen haben. Dabei sollen Rechnungen für Handwerksleistungen gestellt worden sein, die nie erbracht wurden. Einen Teil des erschlichenen Geldes soll dann an den Amtsmitarbeiter gegangen sein. Der ist inzwischen gestorben. Die Fälle kamen durch eine interne Prüfung der Senatsverwaltung ans Licht. Nach dem Flugzeugabsturz in Ahmedabad in Indien ist einer der beiden Flugschreiber gefunden worden. Die Polizei hat entsprechende Medienberichte inzwischen bestätigt. Von den gespeicherten Daten erhoffen sich die Ermittler Aufschluss über die Ursache des Unglücks. Dabei waren gestern mindestens 241 Passagiere und Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen. Ein britischer Fluggast hat überlebt. Am Boden kamen über 20 Menschen ums Leben, weil das Flugzeug auf das Gelände einer medizinischen Hochschule gestürzt ist. Die Waldbrandgefahr in Brandenburg ist wieder gestiegen. Inzwischen gilt in 5 Landkreisen die zweithöchste Warnstufe 4, wie das Landesumweltministerium mitteilte. Betroffen sind die Kreise Havelland, Potsdam-Mittelmark, Märkisch-Oderland, Oder-Spree und Spree-Neiße. In fast allen anderen Kreisen gilt die mittlere Stufe 3. Nur in der Uckermark ist die Waldbrandgefahr niedriger. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute von früh bis spät sonnig, außerdem trocken und sommerlich warm bei 23 bis 26 Grad. Aktuell in Berlin-Kreuzberg 20 und in Eiskeller 22 Grad, in Heckelberg in Märkisch-Oderland 17 und in Senftenberg 23 Grad. Auch morgen sonnig und trocken bei 26 bis 30 Grad. So beginnt auch der Sonntag, ab dem Nachmittag dann aber teils kräftige Schauer und Gewitter mit Starkregen bei bis zu 33 Grad. Die Zeit 13.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Jetzt für Sie im Studio Bernhard Kempf. Ja, und wir schauen natürlich auf die weitere Eskalation im Nahen Osten. Israel hat ja in der Nacht den Iran angegriffen. Ziele waren dabei militärische Stützpunkte, aber vor allem das iranische Atomprogramm, etwa die größte Anlage zur Urananreicherung Natanz. Und Israels Premier Netanyahu hat für die kommenden Tage weitere Angriffe angekündigt. Schalten wir zu unserer Korrespondentin in Israel. Das ist Bettina Meyer in Tel Aviv. Sie hält uns ja über die Entwicklung schon seit heute früh auf dem Laufenden. Frau Meyer, es soll bereits eine neue Welle von Angriffen gegeben haben. Was ist darüber bekannt?
Ja, also wir wissen, das hat das israelische Militär bestätigt, dass auch wieder die Atomanlage Natanz ein weiteres Mal angegriffen wurde. Wir haben schon gehört, dass beim ersten Schlag auch, die ist ja sehr, sehr tief in einem Berg drin, also muss man sehr tief nach unten kommen mit sehr bunkerbrechenden Bomben, sage ich mal, wo man sich überhaupt nicht sicher war, ob Israel die überhaupt so hat. Also jetzt scheinbar ein zweiter Angriff auf diese Urananreicherungsanlage, die tief im Berg versteckt ist, mit Zentrifugen. Und wir wissen, dass auch weitere Angriffswellen eben zum Beispiel im Nordwesten des Irans stattfinden, auf einen Flughafen unter anderem, auf Factories, also auf Warenhäuser, wo Raketen, Langstreckenraketen gelagert werden. Das ist bis jetzt bekannt. Und es gab eben auch noch vom Militär eine nicht gerade beruhigende Nachricht. Da heißt es nämlich, die Operation, die hat erst jetzt begonnen. Wir wissen, dass sich der Iran auch darauf vorbereitet, auf Israel zu feuern. Also das klingt so, als würde es auch noch weitere Gegenschläge geben.
Keine guten Nachrichten. Der Iran hat ja schon reagiert. Dutzende Drohnen in Richtung Israel wurden abgefeuert. Jetzt haben die Behörden in Israel den Ausnahmezustand verhängt. Wie groß ist die Gefahr? Was könnte Israel denn da an den nächsten Tagen drohen? Vielleicht müssen wir den Hörern auch mal sagen, sie sitzen jetzt, wenn wir gerade reden, im Bunker. Mhm.
Ja, richtig. Ich sitze seit 3 Uhr morgens, als die Sirene ertönte und uns gewarnt hat, dass jetzt der Angriff auf den Iran beginnt, im Bunker und Sende. Können natürlich auch zwischendurch rausgehen. Aber es gab Anweisungen, dass man in der Nähe des Bunkers bleiben soll. Es hatte heute am Vormittag die Meldung gegeben, dass etwa 100 Drohnen hierher unterwegs sind, die aber, wie das Militär jetzt gesagt hat, abgefangen wurden außerhalb des israelischen Luftraums. Es war interessant, dass bei dieser Welle erstmal auch keine ballistischen Raketen dabei waren, also Langstreckenraketen, die es bis hierher schaffen, die sehr, sehr großen Schaden anrichten können, wenn sie dieses Luftabwehrsystem Israels überwältigen. Das kennen wir aus dem Oktober im letzten Jahr, hat es Israel ja schon mal getroffen. Da sind auch ballistische Raketen hier in der Nähe des Hauses eingeschlagen, ungebremst, und haben richtige Krater in den Highway gerissen. Also es kann sein, dass das noch passiert, dass das noch kommt. Israel schließt das auch nicht aus. Also offensichtlich bereitet sich das Militär auf weitere Gegenschläge auch vor, aber auch auf weitere Angriffswellen. Das hat Netanyahu ja für die nächsten Tage vorausgesagt.
Über einen Angriff auf die iranischen Atomanlagen, da wird ja schon lange spekuliert. Wie schätzen Sie das ein? Warum kommt der Angriff gerade jetzt?
Ja, also hier ist ein ganz wichtiger Faktor, die sind die USA. Das ist der größte Waffenlieferant für Israel, und natürlich ist mit dem Wechsel zu Donald Trump hat jetzt Netanyahu hier nochmal viel mehr freie Hand bekommen, aber er ist auch sehr abhängig, und wir wissen auch, dass sich eigentlich Netanyahu hier nichts traut, ohne mit Trump vorher zu sprechen. Auch diese Angriffswelle war abgesprochen, das hat Trump bekannt gegeben, dass er vorher von diesem Alleingang Israels wusste. Die USA waren nicht beteiligt, aber sie haben jetzt bei den bei diesen Abfängen mitgemacht und gesagt, dass sie auch weiter Israel hier den Rücken stärken, wenn der Iran hier noch weiter angreifen würde. Insofern ist das eine Aktion, die abgesprochen ist. Man hat ein bisschen das Gefühl, dass hier also eine Strategie gemacht wird, gerade sowas wie so ein gutes Cop, Bad Cop, also schlechter Cop-Spiel. Der eine macht Druck mit militärischer Gewalt, das wäre Netanyahu, und der andere, der sagt, es gibt noch eine Verhandlungslösung. Das macht momentan Donald Trump. Der hat gesagt, jetzt muss der Iran einen Deal machen. Die Führer sind ja bereits tot und er hätte ja gewarnt. Aber es gäbe immer noch die Möglichkeit, an den Verhandlungstisch zu kommen.
Vielen Dank. Einschätzungen und Informationen waren das von unserer Korrespondentin Bettina Meyer aus Tel Aviv. Ja, und in einer guten Viertelstunde, so gegen kurz vor 13:30, da schalten wir dann zu unserer Korrespondentin für den Iran. Und wir bleiben aber gleich beim Thema, denn nach den Angriffen Israels auf den Iran und die Reaktion Irans mit Drohnenangriffen, da ist die Sorge vor einer weiteren Eskalation groß, auch hier bei uns in Deutschland. Auch wenn sich die Bundesregierung klar an die Seite Israels stellt. Das berichtet Gabo Hallas aus dem Hauptstadtstudio.
Etwa 4 Uhr morgens wurde der Bundeskanzler informiert von Israels Ministerpräsident Netanyahu. Friedrich Merz erklärte danach, Israel habe das Recht, seine Existenz und die Sicherheit seiner Bürger zu verteidigen. Die Bundesregierung rufe beide Seiten dazu auf, von Schritten abzusehen, die zu einer weiteren Eskalation führen und die gesamte Region destabilisieren könnten. Ähnlich äußerte sich Außenminister Wadephul, der gerade in Kairo ist. Der Iran habe es sich zur Aufgabe gemacht, Israel zu vernichten und Jüdinnen und Juden so den Staat zu nehmen.
Das iranische Nuklearprogramm ist nicht im Einklang mit den Bestimmungen des Atomwaffensperrvertrages. Das Nuklearprogramm Irans ist eine Bedrohung für die ganze Region und insbesondere für Israel.
Wadephul verurteilte iranische Gegenangriffe auf das Schärfste. Am Morgen hatte das Sicherheitskabinett der Bundesregierung getagt. Dabei waren neben dem Kanzler auch der Vizekanzler und Innen-, Außen- und Verteidigungsminister ebenso Vertreter von BND und Bundeswehr. Im Auswärtigen Amt trifft sich außerdem der Krisenstab. Minister Wadephul rief deutsche Staatsbürger dazu auf, die Reisewarnungen zu verfolgen. Das Verteidigungsministerium betonte, die Bundeswehr halte immer Kräfte bereit, um deutsche Staatsbürger auszufliegen.
Gabo Hallas war das aus dem Hauptstadtstudio. Und auch Europa ist aufgeschreckt von der Entwicklung im Nahen Osten. Telefon und Videoschalten lösen einander ab. Zuletzt auch zwischen Bundeskanzler Merz, Frankreichs Präsident Macron und auch dem britischen Premier Starmer. Auch die Abstimmung mit den USA läuft, wie Regierungssprecher Cornelius mitgeteilt hat. Und die EU-Außenbeauftragte Kallas, die hat alle beteiligten Parteien zur Zurückhaltung aufgerufen, die Diplomatie anstelle von Waffen einzusetzen. Aus Brüssel dazu Thomas Spiekhofen.
Als zutiefst beunruhigend bezeichnet Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die jüngste Entwicklung. Europa mahne alle Seiten zu maximaler Zurückhaltung, sofortiger Deeskalation und den Verzicht auf Vergeltungsmaßnahmen. Eine diplomatische Lösung sei jetzt dringender denn je für die Stabilität der Region und die globale Sicherheit, erklärt von der Leyen. Auch die Außenbeauftragte der EU, Kaja Kallas, nennt die Situation gefährlich und bietet ihre Unterstützung für jede diplomatische Bemühung zu einer Deeskalation an. Ihr Sprecher ergänzt, man sei mit beiden Seiten in Kontakt. Ratspräsident Antonio Costa drängt ebenfalls auf Zurückhaltung und Diplomatie. Eine weitere gefährliche Eskalation müsse vermieden werden, schreibt Costa. Das würde die ganze Region destabilisieren. Die EU hatte zuletzt im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg eine zunehmend kritische Haltung zur israelischen Regierung eingenommen. Unter anderem steht inzwischen das Assoziierungsabkommen mit Israel auf dem Prüfstand.
Europäische Reaktionen auf den israelischen Angriff auf den Iran. Ein Beitrag war das von EU-Korrespondent Thomas Spiekhofen.
RBB 24 Inforadio Sport.
Berlins Tischtennisspielerinnen vom TTC Eastside haben es erneut geschafft. Zum 6. Mal in der Vereinsgeschichte konnten sie die Champions League gewinnen. Gestern Abend reichte ihnen im Rückspiel eine knappe Niederlage im französischen Metz und trotzdem zu jubeln. Nina Mittelham konnte verletzungsbedingt gestern nicht mit eingreifen, aber sie darf sich Champions League Siegerin nennen und die ist jetzt bei mir am Telefon. Schönen guten Tag, Frau Mittelham.
Guten Tag, hallo.
Frau Mittelham, ja, erstmal herzlichen Glückwunsch. Ordnen Sie doch mal diesen Erfolg einmal ein. Was bedeutet das deutsche Frauentischtennis oder für das deutsche Frauentischtennis und den Verein?
Ja, also es war auf jeden Fall eine Überraschung, würde ich sagen. Es war definitiv ein Achtungserfolg. Die Mannschaft von Berlin hat wahnsinnig gut gespielt. Die hat sich super der Situation gestellt, dass ich jetzt nicht spielen konnte. Und die Mädels, die waren ein super Team. Und dementsprechend kann man den Titel nicht hoch genug anrechnen.
Was war da gestern Abend los? Wie liefen die Feierlichkeiten nach dem Ballwechsel gestern Abend ab?
Ja, wir haben uns schon sehr, sehr gefreut, gerade dass Mia den letzten Punkt gemacht hat, die zum ersten Mal im Champions League-Finale gestanden ist. Und ja, wir haben den Abend gemütlich ausklingen lassen, sage ich mal
Okay,
so.
also gute Party, gute
Waren
Stimmung.
aber, genau, die Stimmung war super. Waren, ich glaube, ja, bis 2:30 waren wir im Team zusammen und dann haben wir uns alle mal ein bisschen Richtung Bett aufgemacht.
Jetzt muss man wissen, Sie fehlten ja zuletzt. Der Grund, eine Rückenverletzung. Sie konnten im Finale nur zuschauen. Sagen Sie uns, das ist schon, wie schwer war das für Sie?
Ja, gerade beim Hinspiel in Berlin hat es schon extrem gekribbelt, dass ich es gerne selber gespielt hätte. Aber ja, ich habe die Mannschaft jetzt betreut und das hat mir auch super viel Spaß gemacht, mit den Mädels ja, in die Spiele zu gehen. Aber natürlich spielt man immer lieber selber. Am Ende ja, hat die Mannschaft das trotzdem sehr, sehr gut gemacht. Die haben gut gekämpft und ja, ich glaube, ihre Außenseiterchancen definitiv genutzt und da kann man denen nur großen Respekt ja, entgegenbringen.
Jetzt als Champions League-Siegerin, da geht Eastside in die Finalserie um die deutsche Meisterschaft. Wie schätzen Sie das ein? Wie viel Rückenwind gibt Ihnen da der Erfolg?
Ich denke auf jeden Fall, dass wir mit einer breiten Brust in das Finalspiel in der Bundesliga gehen können. Aber es wird kein einfaches Spiel. Auch Weinheim ist eine sehr, sehr gute Mannschaft. Und ja, ich glaube, wir müssen alle in guter Verfassung sein. Und dann schauen wir mal, was die Tagesform ja, bringt, weil ich glaube, dass das entscheidend sein wird.
Jetzt reden wir über Tischtennis. Das steht ja mal ganz abgesehen von Olympischen Spielen so selten im Fokus der Öffentlichkeit, der Medien. Kann denn dieser Champions League-Triumph vielleicht dabei jetzt ein bisschen helfen, für mehr Aufmerksamkeit zu sorgen?
Ich hoffe das zumindest. Jetzt gerade seitdem wir auch in Berlin unsere eigene Halle haben, merken wir schon, dass deutlich mehr Zuschauer kommen. Die Stimmung ist immer gut in der Halle und ja, wir freuen uns natürlich über jeden, der kommt. Und ja, ich glaube, Champions League-Sieger, egal in welcher Sportart, hat man nicht so viele. Und das kann man sich auf jeden Fall sehr, sehr gut angucken.
Das sagt Nina Mittelham, frisch gebackene Champions League-Siegerin im Tischtennis mit dem TTC Eastside. Haben Sie ganz vielen Dank fürs Gespräch und schöne Grüße nach Frankreich.
Sehr gerne, danke.
Werbung.
Na, was schaust du, Deppert?
Na, ich schau gerade, was ich am Wochenende so machen kann. Hätte richtig Bock auf Foto und Video.
Schauen? Kannst du bei der Schau.
Die Schau. Unsere große Berliner Fotomesse diesen Freitag und Samstag. Alle Hersteller vor Ort. Nikon, Canon, Sony und viele mehr.
Schaut's vorbei. Der Philipp ist da, ich bin da, der Rest vom Team ist da.
Fotowalks, Workshops, Vorträge, gratis Check and Clean und mega Messeangebote.
Und der Chef, der ist auch da. Schauen wir mal.
Die Schau. Bei Foto Meier und im Letteverein am Viktoria-Luise-Platz.
Foto Meier!
Eine gute Küche ist Lieblingsort, ist Familientreff und Genusszentrum. Eine gute Küche ist der Mittelpunkt des Lebens. Und Küchenaktuell ist Ihr Spezialist für gute Küchen. Entdecken Sie Qualität und Top-Service zum besten Preis bei Deutschlands Marktführer in Sachen Küchen. Jetzt Beratungstermin vereinbaren. Zu Hause, online oder in einem unserer 17 Fachmärkte. Küchenaktuell.
So, wir schauen aufs Wetter für Berlin und Brandenburg und das ist heute ein schöner Freitag zum Wochenende. Ungestörter Sonnenschein, dazu strahlend blauer Himmel, höchstens heute 26 Grad, aktuell die Werte zwischen 23 und 24 Grad. In der Nacht geht's dann nochmal runter, in Berlin sogar bis 8 Grad, morgen dann am Samstag wieder viel, viel Sonne und es wird heiß, Temperaturen bis 30, in Berlin um 29 Grad. Erst am Sonntag dann schwül heiß, allmählich mehr Wolken und dann können auch ein paar Gewitter mit dabei sein.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Den hat Michael Mellinger.
Vorsicht auf der A10 östlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Barmim. Zwischen Agner und Rüdersdorf gibt es Behinderungen nach einem Unfall. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Liest. Langer Stau an einer Baustelle mit plus 45 Minuten. Und in Richtung Dreieck Werder zwischen Potsdam Nord und Vöben ebenfalls Baustellenstau mit plus 30 Minuten.
13:20 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Bernhard Kempf. Guten Tag. Die USA sind dabei, ihr Botschaftspersonal aus dem Irak abzuziehen. Präsident Trump sagt dazu, das könnte ein gefährlicher Ort sein. Was Trump damit meint, Washington fürchtet iranische Vergeltungsschläge nach den israelischen Angriffen auf Iran. Die Nachrichten hat Michael Mellinger.
Israel hat offenbar eine neue Welle von Angriffen auf den Iran gestartet. Iranische Medien berichten von Explosionen unter anderem in den Millionenstädten Tabriz, Shiraz und erneut bei der Atomanlage Natanz. Bereits in der Nacht hat Israel den Iran angegriffen. Aus Tel Aviv, Jan-Christoph Kitzler.
Israel hatte in der Nacht von einem so wörtlich präventiven Angriff gesprochen. Ziele waren militärische Einrichtungen und das iranische Atomprogramm. Außerdem wurden mehrere ranghohe Militärs und Wissenschaftler getötet, darunter die Chefs der Revolutionsgarden und der Armee. Der Luftraum in der Region ist weiträumig abgesperrt. Der Flugverkehr in Israel ist seit der Nacht unterbrochen. Vertreter der israelischen Regierung hatten zuvor von einem entscheidenden Moment in der Geschichte Israels gesprochen und angegeben, dass das iranische Atomprogramm so weit fortgeschritten sei, dass innerhalb weniger Tage mehrere Atombomben hergestellt werden könnten. Das Atomprogramm wird von Israel als existenzielle Bedrohung betrachtet. Die USA waren von dem Angriff auf den Iran offenbar informiert. In Washington wird aber betont, man sei nicht daran beteiligt.
Nach den Angriffen Israels auf den Iran haben zahlreiche Regierungschefs beide Seiten zur Zurückhaltung aufgerufen, unter ihnen Bundeskanzler Merz und der britische Premier Starmer. Auch die EU hat sich besorgt geäußert. Aus Brüssel Thomas Speckhofen.
Als zutiefst beunruhigend bezeichnet Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die jüngste Entwicklung. Eine diplomatische Lösung sei jetzt dringender denn je für die Stabilität der Region und die globale Sicherheit, erklärt von der Leyen. Auch die Außenbeauftragte der EU, Kaja Kallas, nennt die Situation gefährlich und bietet ihre Unterstützung für jede diplomatische Bemühung zu einer Deeskalation an. Ratspräsident Antonio Costa drängt ebenfalls auf Zurückhaltung und Diplomatie. Eine weitere gefährliche Eskalation müsse vermieden werden, schreibt Costa. Das würde die ganze Region destabilisieren.
Die Renten in Deutschland steigen zum 1. Juli um 3,47%. Der Bundesrat hat am Vormittag einer entsprechenden Rechtsverordnung zugestimmt. Damit bekommen die rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner ab dem kommenden Monat mehr Geld. Die Höhe der Renten wird vor allem durch die Entwicklung der Löhne bestimmt. Die Anhebung war noch von der vorherigen Bundesregierung auf den Weg gebracht worden. Der Bundesrat hat heute zum ersten Mal über den sogenannten Investitionsbooster der Bundesregierung beraten. Die Länder machten dabei deutlich, dass sie die Pläne nur mittragen, wenn sie und die Kommunen dafür an anderer Stelle finanziell entlastet werden. Daher sucht eine Arbeitsgruppe nach Lösungen. Die Ministerpräsidenten zeigten sich optimistisch, dass das gelingt und die entsprechenden Gesetze noch vor der Sommerpause beschlossen werden können. Mit dem Investitionspaket will die Bundesregierung Unternehmen steuerlich entlasten. Die Länder befürchten, dass sie durch den Verlust an Steuereinnahmen zu stark belastet werden. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat zwei Männer angeklagt, die mit fingierten Rechnungen insgesamt mehr als eine halbe Million Euro erschlichen haben sollen. Die Taten sollen die 71 und 46 Jahre alten Männer mit einem Mitarbeiter der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen begangen haben. Dabei sollen Rechnungen für Handwerksleistungen gestellt worden sein, die nie erbracht wurden. Ein Teil des erschlichenen Geldes soll dann an den Amtsmitarbeiter gegangen sein. Der ist inzwischen gestorben. Die Fälle kamen durch eine interne Prüfung der Senatsverwaltung ans Licht. Die Waldbrandgefahr in Brandenburg ist wieder gestiegen. Inzwischen gilt in 5 Landkreisen die zweithöchste Warnstufe 4, wie das Landesumweltministerium mitteilte. Betroffen sind die Kreise Havelland, Potsdam-Mittelmark, Märkisch-Oderland, Oder-Spree und Spree-Neiße. In fast allen anderen Kreisen gilt die mittlere Stufe 3, nur in der Uckermark ist die Waldbrandgefahr niedriger. Den Angaben zufolge mussten die Feuerwehren bis Ende Mai schon zu 125 Waldbränden ausrücken. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute von früh bis spät sonnig, außerdem trocken und sommerlich warm bei 23 bis 26 Grad. Aktuell in Berlin-Kreuzberg 20 und in Eiskeller 22 Grad. In Heckelberg in Märkisch-Oderland 17 und in Senftenberg 23 Grad. Auch morgen sonnig und trocken bei 26 bis 30 Grad. So beginnt auch der Sonntag. Ab dem Nachmittag dann aber teils kräftige Schauer und Gewitter mit Starkregen bei bis zu 33 Grad. Die Zeit 13.24 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Jetzt weiter für Sie im Studio, Bernhard Kempf, und wir sprechen natürlich über das Thema, das heute alle Schlagzeilen beherrscht und die Menschen bewegt, über die Eskalation im Nahen Osten. Nach Israels Großangriff auf Irans Atomanlagen schlägt Teheran offenbar mit Drohnen zurück, und die Frage ist, droht jetzt ein großer Krieg in der Region? Vor etwa 20 Minuten haben wir deshalb nach Tel Aviv zu unserer Korrespondentin geschaltet, nach Israel. Jetzt schalten wir zu Pia Masurczak in Istanbul, denn dort ist das ARD-Korrespondentenbüro, das zuständig für den Iran ist. Frau Masurczak, was wissen Sie über die Lage im Iran?
Also was wir beobachten, ist, dass seit ungefähr 1,5 Stunden eine, ja, man könnte sagen, zweite Angriffswelle läuft. Es gibt Einschläge in Tebris im Norden des Landes am Flughafen. Es werden auch Angriffe auf die Atomanlage in Natanz und auf Shiraz gemeldet, also auf die Stadt Shiraz. Gleichzeitig kam vor einigen Minuten die Meldung, dass der Iran weitere Drohnen Richtung Israel geschickt habe. Das ist eine israelische Meldung, die können wir aus dem Iran noch nicht bestätigen. Insofern, ja, gehen die Kampfhandlungen tatsächlich von beiden Seiten wohl weiter.
Der Iran, Sie haben es schon gesagt, hat schon zurückgeschlagen. Es gibt schon und gab schon Vergeltungsschläge. Wie stark militärisch ist denn der Iran und damit auch die Bedrohung für Israel?
Das muss man so ein bisschen differenzieren. Also im Vergleich zum israelischen Militär, was die technische Ausstattung, die Ausstattung mit dem Material angeht, ist der Iran deutlich schwächer. Das muss man ganz klar sagen. Der Iran stellt viele Waffen, insbesondere auch Raketen, in Eigenproduktion her. Das liegt unter anderem daran, dass das Land ja seit Jahrzehnten mit entsprechenden Sanktionen belegt ist. Und diese Raketen, die sind meist nicht besonders zielgenau, sind auch nicht technisch einfach so ausgereift. Insofern nicht die ganz große Gefahr für Israel. Was die große Gefahr ist, ist, dass es sehr viele davon gibt. Es soll ein Raketenarsenal von ungefähr 2000 Stück geben. Dazu natürlich die Drohnen aus der iranischen Produktion, die ja unter anderem auch Russland in der Ukraine einsetzt. Und wenn die losgeschickt würden in großer Zahl, dann, davor hat auch der US-Sondergesandte Witkoff gestern nochmal gewarnt, dann könnten die israelischen Abwehrsysteme, die Flugabwehrsysteme überwältigen, schlicht aufgrund ihrer schieren Masse und dann auch für großflächige Zerstörung in Israel sorgen. Das hat man auch so ein bisschen gesehen heute früh, als diese erste Ladung an Drohnen losgeschickt wurde, dass da auch viele schon außerhalb des Luftraums abgefangen wurden, unter anderem auch von jordanischen Streitkräften. Also Israel verlässt sich da teilweise auch auf Verbündete oder zumindest freundlich Gesinnte.
Sie haben es eben schon angesprochen, ein Ziel dieser Angriffe sind auch die iranischen Atomanlagen, vor allem da die Wiederaufbereitungsanlage Natanz. Jetzt sagt der Chef der IAEO, Grossi, die Entwicklung sei sehr besorgniserregend und er warnt Angriffe auf Atomanlagen, die können sehr schwerwiegende Folgen haben. Was weiß man über mögliche Schäden an dieser Atomanlage?
Also im Fall von Natanz ist es so, dass es da sehr unterschiedliche Angaben gibt. Die iranischen Behörden sagen, es gab dort Einschläge, die sind allerdings oberflächlich und entsprechend die Schäden auch oberflächlich. Diese Urananreicherungslage, die ist ja tief unter der Erde verbaut, besonders gut gesichert. Die israelische Armee sagt jetzt, man habe auch in diesen unterirdischen Anlagen schwere Schäden angerichtet. Das können wir von außen schlecht beurteilen. Laut iranischen Angaben sei außerhalb der Anlage keine radioaktive Strahlung messbar gewesen. Innerhalb gäbe es Kontaminierung, die man beseitigen müsse. Aber der IAEO-Chef Grossi hat natürlich insofern recht, als die Verseuchung mit radioaktivem Material ein Worst-Case-Szenario bei einem solchen Angriff natürlich ist, insbesondere für die iranische Bevölkerung. Wie groß die Schäden an anderen Anlagen sind, beispielsweise am Schwerwasserreaktor in Arak, das können wir im Moment noch nicht sagen.
US-Präsident Trump hat ja 2018 das Atomabkommen mit dem Iran einseitig aufgekündigt, seit Wochen aber wird wieder verhandelt. Jetzt am Sonntag, da soll es weitere Gespräche geben. Wissen Sie darüber was? Werden diese Gespräche so wie geplant auch stattfinden?
Das ist erstaunlicherweise, könnte man meinen, immer noch unklar. Es gab Meldungen aus dem Iran vom Vormittag. Da hieß es, die iranische Delegation habe die Gespräche abgesagt. Das ist aber nicht offiziell von der Regierung bestätigt worden. Insofern ist es tatsächlich noch unklar. Donald Trump hat am Vormittag nochmal gesagt, er würde eigentlich gerne sprechen. Man soll an den Verhandlungstisch zurückkehren. Hat dem Ganzen auch jetzt vor, naja, sagen wir mal, einer halben Stunde nochmal Nachdruck verliehen mit einer öffentlichen Äußerung, in der es heißt, es habe jetzt genug Tod und Zerstörung gegeben. Iran solle endlich einen Deal schließen. Das Ganze verbunden mit Drohungen. Die nächsten Angriffe würden noch furchtbarer werden. Also wenn man so möchte, mit der Peitsche in Richtung einer diplomatischen Lösung getrieben. Ob das am Sonntag stattfindet, ich finde es ehrlich gesagt unter den Bedingungen, die wir gerade haben, den fortdauernden Angriffen im Moment schwer vorstellbar.
Letzte Frage, vielleicht mit bisschen kurzer Antwort, denn so viel Zeit haben wir nicht mehr. Jetzt hört man immer wieder aus Teheran, das Atomprogramm, das diene allein zivilen Zwecken. Wie glaubhaft ist es denn?
Das ist dann nicht glaubhaft, wenn die IAEO, wie sie jetzt jüngst festgestellt hat, davon ausgeht, dass der Iran Uran auf bis zu 60% anreichert. Waffenfähiges Uran hätte dann 90%. Das ist nicht mehr so weit davon entfernt. Für die zivile Nutzung, und das ist der entscheidende Punkt, braucht man ungefähr 3,6%. Also deutlich drüber, wenn die Angaben der IAEO so stimmen. Die kann ja nicht kontrollieren richtig vor Ort. Das ist ja der große Vorwurf an den Iran, dass die Kontrolleure nicht wirklich groß zu den Atomanlagen vorgelassen werden, um da zu überprüfen. Insofern schwer zu sagen.
Vielen Dank, Pia Masurczak war das live aus Istanbul zu den israelischen Angriffen auf den Iran. Und wir halten Sie natürlich hier im Programm vom Inforadio den ganzen Tag über die aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden. Die Zeit jetzt 13.30 Uhr, ganz genau 13:30 und wir springen nach Berlin. Ein wenig durchatmen jetzt nach diesen dramatischen Entwicklungen im Nahen Osten oder noch besser abtauchen im tatsächlichen Wortsinne, denn nach dem wechselhaften Wetter der letzten Wochen im Juni, da ist heute der Sommer ausgebrochen in Berlin und Brandenburg, die Sonne scheint und es ist Badewetter. Einer der beliebtesten und auch schönsten Seen ist der Schlachtensee in Berlin-Zehlendorf und dorthin ist unsere RBB 24 Inforadio-Reporterin Anke Michel gefahren. Anke, das Wasser wird wahrscheinlich noch ein bisschen frisch sein, könnte ich mir vorstellen. Aber haben sich denn trotzdem schon viele da heute reingewagt?
Ja, da sind tatsächlich schon einige Schwimmer, die ich hier sehe, die sich hier ihre Bahnen ziehen. Das ist ein wirklich auch total idyllischer Blick hier. Das Wasser, das ist ganz klar, am Rande ist das so türkisfarben und in der Mitte tiefblau, also was will man mehr? Das sieht schon sehr verlockend aus mit den jetzt noch grünen Wiesen drumherum und dem Wald. Vivian, die hat sich am Rand gerade die Schuhe ausgezogen und bereit fürs Reingehen?
Ja, absolut. Mal sehen, wie lange ich es da drin aushalte. Wahrscheinlich ungefähr eine Minute. Also es ist noch ziemlich frisch da drin.
Aber ich sehe schon deinen Mann. Der sieht ganz entspannt aus, ne? Der krault da gerade lang. Was ist das ein schönes Bild, oder? Ich meine, das Wasser glitzert, der Himmel ist blau, die Vögel zwitschern. Ich meine, besser kann man sich ja nicht fühlen, als wenn man jetzt hier mal gleich durch den Schlachtensee schwimmt.
Absolut nicht. Vor allem, wenn man 5 Kilometer drum gelaufen ist. Das ist eine super Routine. 5 Kilometer um den Schlachtensee rum und dann einmal reinspringen.
Boah, jetzt werden wir aber alle schon ganz schön neidisch. Das heißt, du machst das häufiger, ja?
Ich mache das häufiger, ja. Ich versuche das den ganzen Sommer zu machen. So mindestens 2-mal die Woche rausfahren. Einfach, ja, das ist die absolute Entspannung. Das ist wie Urlaub.
Ja, das kann ich bestätigen. Das fühlt sich für mich jetzt schon am Rand jetzt hier so an. Sag mal, und wie kalt ist es denn? Du hast ja schon Erfahrungen der letzten Tage. Also muss man da schon seinen Mut noch zusammennehmen, oder?
Das ist mein erstes Mal. Ganz ehrlich, das ist mein erstes Mal dieses Jahr. Was war einfach zu kalt für mich. Aber jetzt schauen wir mal, ob es sich so aufgewärmt hat.
Lancelot, der kam hier gerade aus dem See schon raus, der ist hier ganz entspannt lang gekrault.
Ich weiß, dass es kalt ist, aber man muss es einfach machen und einfach reinlaufen und man erwartet die Kälte natürlich, aber es ist, ja, es hilft nicht zu zögern. Ja, das ist mein Perspektiv. Man muss es einfach machen.
Ohne viel nachdenken.
Genau. Man muss nicht zu viel überlegen.
Und dann kommt die Belohnung, weil es einfach wunderschön ist.
Ja, man muss ein bisschen länger ins Wasser bleiben und nicht so schnell raus, rennen. Und dann wird das Temperatur normal und gemütlich, würde ich sagen. Und ja, das ist, man fühlt sich super frisch, wenn man fertig ist. Und
nun ja, gemütlich. Die einen sagen so, die anderen so. 18 Grad hat das Wasser laut Messungen. Wärmer ist es in den zum Teil beheizten, nicht beheizten Freibädern der Bäderbetriebe ja auch nicht. Und am Schlachtensee kostet es keinen Eintritt. Das spricht schon mal hierfür. Wenn man nicht unbedingt reinspringen möchte, weil es vielleicht doch noch ein bisschen frisch ist, hier werden auch Stand-Up-Paddling-Boards verliehen. Da muss man dann unter Umständen nur mit den Füßen rein. Und beim Stand-Up-Paddling-Stand stehen Anna und ihre Mama Anja. Die haben sich gerade ein Board ausgeliehen. Habt ihr das schon häufiger gemacht?
Nee, das ist das erste Mal heute.
Und es ist aber wirklich ein toller Tag, um da mal raus aufs Wasser zu gehen, oder?
Ja, absolut. Anna hat heute frei und da heute Freitag ist, sind hier nur ganz wenig Leute unterwegs und das Wetter ist super und wir freuen uns. sind schon ganz oft hier vorbeigekommen und wollten es immer mal machen.
Boah, das sieht so idyllisch aus, wenn man da mit dem Board unterwegs ist. Und sag mal, du hast ja auch eine ganz schön tolle Schwimmweste schon bekommen in Grell-Orange, ne? Bist schon aufgeregt ein bisschen?
Ja.
Aber es wird bestimmt richtig gut, oder? Was glaubst du?
Ich glaube auch.
Habt ganz viel Spaß.
Danke.
Ja, also, wer dann sich auch noch aufraffen möchte, um hier zum See kommen möchte, ich kann berichten, es lohnt sich. Wer dann am Wochenende kommt, der wird es wahrscheinlich noch voller. Der sollte vielleicht ein bisschen früher aufstehen, um sich noch einen guten Platz zu sichern. Und dann hat er den Schlachtensee wunderschön zu Füßen liegen und kann schwimmen gehen.
Vielen Dank, Anke Michel, für diese tolle Reportage. Ich kann da noch was draufsetzen. Also 18 Grad, ich habe eben genau zugehört, Wassertemperatur. Ich gehe immer ins Olympiabad hier. Da wird das Wasser, du hast das gesagt, nicht geheizt. Und 18 Grad, das ist schon ganz schön sportlich, wenn die Sonne nicht scheint.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Abends in den Nachtzug steigen und morgens erholt am Ziel aufwachen und das ab 79 Euro in einem privaten Abteil. So will es das neue Berliner Start-up Nox ab 2027 anbieten und will damit vor allem dem Flugzeug Konkurrenz machen. Die Bahn ist längst aus dem Nachtgeschäft ausgestiegen. Stattdessen betreibt die österreichische ÖBB einige wenige Nachtzüge im Fernverkehr auch aus Berlin. Bis die frische Konkurrenz aus Berlin aber endlich loslegen kann, da sind noch ein paar Hürden zu überwinden. Wirtschaftsreporterin Tabea Schoser hat die beiden Gründer im Coworking Space in Berlin-Kreuzberg getroffen.
Das Berliner Start-up Nox steht noch ganz am Anfang. Aber die Vision ist groß.
Unsere Vision ist, dass wir es wirklich schaffen, dass Leute, die aktuell viel fliegen, viel unterwegs sind, eine ernsthafte Alternative zum Fliegen zu bekommen. Und das wollen wir im Endeffekt hinkriegen, indem wir über Nacht Züge anbieten, in dem man vernünftig schlafen kann, mit nur privaten Räumen.
Sagt einer der beiden Gründer, Janek Smaller. Der 30-Jährige hat vorher bei Flixtrain und Bolt gearbeitet und kennt die Mobilitätsbranche. Sein Mitgründer Thibaut Constant, 28, bringt Erfahrungen aus Frankreich mit. Unter anderem von der französischen Staatsbahn SNCF und aus mehr als 400 selbstverbrachten Nächten in verschiedensten Nachtzügen.
The concept is perfect.
Das Konzept ist perfekt. Du schläfst ein und wachst in einer anderen Stadt, einem anderen Land auf.
But in reality it's just,
Aber in der Realität trifft es nicht die Erwartungen. Zu teuer und du musst die Nacht mit fremden Leuten verbringen. Selbst ich, der Nachtzüge liebt. Wenn ich mit 5 Leuten reise, von denen einer schnarcht und der andere das Licht nicht ausmachen will, dann habe ich mich immer gefragt, wie können wir das besser machen?
I was always thinking how we can do this better.
Aus Sicht der Gründer ist das Potenzial von Nachtzügen längst nicht ausgeschöpft. Anders als die Konkurrenz, zum Beispiel die österreichische Bundesbahn, wollen sie eine neue Zielgruppe ansprechen. Der Fokus, wie gewinnt man vor allem Geschäftsreisende, die bislang auf das Flugzeug setzen?
Was muss passieren eigentlich, damit Leute wirklich vom Flieger wechseln? Und das ist einmal diese Privatsphäre, die wir rausgefunden haben. Das andere ist der Preis. Und dadurch, dass wir das Ganze relativ standardisiert und dementsprechend auch sehr effizient anbieten können, schaffen wir es, das Ganze ab einem Preis von 79 Euro für ein Einzelabteil und tatsächlich 75 Euro dann pro Person in einem Doppelabteil, wenn ich zu zweit fahre, anzubieten.
Den Preis wollen sie flexibel an die Auslastung anpassen, damit die Züge möglichst voll sind und sich der Betrieb lohnt. In etwa 2 Jahren soll dann der erste Nachtzug von Nox fahren. Bis dahin gibt es aber noch einige Herausforderungen.
Also eins der allergrößten Themen ist das Rollmaterial, sprich die Wagen. Lokomotiven sind gar nicht so ein großes Problem, da gibt es recht viele von und recht standardisiert auch. Tatsächlich der Zugang zu Wagen ist die größte Herausforderung, die wir gerade sehen. Es gibt einige auch gebrauchte Wagen auf dem Markt in sehr gutem Zustand, wo wir auch uns teilweise schon welche gesichert haben, die wir nutzen können mit dem Umbau. Gleichzeitig gibt es aber auch noch die Möglichkeit, direkt neue Fahrzeuge anzubieten. Da gucken wir uns auch gerade Optionen an.
Wohin die ersten Züge fahren, das steht noch nicht fest. Mit 5 Routen will das Start-up beginnen und bis 2035 dann mehr als 100 Städte in ganz Europa miteinander verbinden. Darunter auch Verbindungen aus Berlin, zum Beispiel nach Wien, Zürich oder Warschau.
Neue Nachtzüge also sind in Planung. Ein Beitrag war das von Wirtschaftsreporterin Tabea Schoser.
Werbung.
Heute gibt's Pizza. Eine runde Genuss, herzhaft lecker, mit Käse und Salami. Der neue Brutzler-Pizza-Style von Wiesenhof. Mann, ist das ne Wurst.
Und jetzt mit Brutzler Tickets für die UEFA Women's Euro 2025 gewinnen.
Das Wetter für Berlin und Brandenburg. Jede Menge Sonne heute an diesem Freitag. Temperaturen in Berlin-Wannsee 23, in Senftenberg 26. Damit haben wir die Höchstwerte für heute auch schon erreicht. Auch morgen am Samstag ebenfalls viel Sonne. Es bleibt trocken, da wird es noch ein bisschen heißer. Morgen dann bis 30 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Den hat Michael Mellinger.
Vorsicht auf der A10, östlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Barnim. Zwischen Agner und Rüdersdorf gibt es Behinderungen nach einem Unfall. Vorsicht auf der A10, südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Werder. Zwischen Genshagen und Ludwigsfelde Ost liegt ein Rad auf der Fahrbahn. A10, westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland. Zwischen Großkreuz und Leest langer Stau an einer Baustelle mit plus 45 Minuten. Und in Richtung Dreieck Werder zwischen Potsdam Nord und Füben ebenfalls Baustellenstau mit plus 30 Minuten. Stadtverkehr Berlin, etwas Geduld brauchen Sie auf der A100 in Richtung Wedding zwischen Wechsstraße und dem Dreieck Funkturm. Stadtauswärts auf der A113 und auf der B2 vor Malchow. Außerdem Stau auf der A115 stadteinwärts vorm Kreuz Zehlendorf, in Oberschöneweide rund um die Kreuzung Edisonstraße und an der Wuhlheide, sowie in Prenzlauer Berg an der Kreuzung Schönhauser Allee und Wisbier Straße. Und Nikolassee, Potsdamer Chaussee in Höhe Waskensteig sind die Ampeln ausgefallen.
13.40 Uhr haben wir es jetzt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Bernhard Kempf hier, guten Tag. Im Nahen Osten droht eine weitere Eskalation. Auf die israelischen Angriffe hat der Iran mit Vergeltung gedroht. Weltweit wächst die Sorge vor einem Flächenbrand. Bundesaußenminister Wadephul ist zurzeit in Ägypten. Ob er wie geplant nach Israel weiterreisen wird, ist offen. Die Nachrichten mit Michael Mellinger.
Israel hat eine neue Welle von Angriffen auf den Iran gestartet. Das ARD-Studio Istanbul hat entsprechende iranische Medienberichte bestätigt. Demnach gab es Explosionen unter anderem in den Millionenstädten Tabriz, Shiraz und erneut bei der Atomanlage Natanz. Die war schon in der Nacht angegriffen worden. Nach israelischen Militärangaben wurde dabei unter anderem eine unterirdische Anlage für die Urananreicherung getroffen. Der Iran griff Israel daraufhin mit Drohnen an, die aber abgefangen wurden. Die israelische Regierung hat ihren Angriff damit begründet, dass Teheran kurz davor sei, Nuklearwaffen herzustellen. US-Präsident Trump hat den Iran dazu aufgerufen, ein Abkommen über sein Atomprogramm abzuschließen. Das Land müsse einen Deal eingehen, bevor nichts mehr übrig sei, so Trump. Die Bundesregierung hat angesichts der Angriffe vor einer weiteren Eskalation gewarnt. Man rufe beide Seiten auf, nichts zu tun, was die Lage noch mehr destabilisiert, sagte Kanzler Merz. Er wurde nach eigenen Angaben am frühen Morgen vom israelischen Regierungschef Netanyahu informiert. Hauptstadtkorrespondent Gabor Hallas.
Friedrich Merz erklärte danach, Israel habe das Recht, seine Existenz und die Sicherheit seiner Bürger zu verteidigen. Ähnlich äußerte sich Außenminister Wadephul, der gerade in Kairo ist. Der Iran habe es sich zur Aufgabe gemacht, Israel zu vernichten und Jüdinnen und Juden so den Staat zu nehmen. Das iranische Nuklearprogramm sei nicht im Einklang mit dem Atomwaffensperrvertrag. Es sei eine Bedrohung für die gesamte Region, insbesondere für Israel. Wadephul rief deutsche Staatsbürger dazu auf, die Reisewarnungen zu verfolgen. Das Verteidigungsministerium betonte, die Bundeswehr halte immer Kräfte bereit, um deutsche Staatsbürger auszufliegen.
Die Renten in Deutschland steigen zum 1. Juli um 3,47%. Der Bundesrat hat am Vormittag einer entsprechenden Rechtsverordnung zugestimmt. Damit bekommen die rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner ab dem kommenden Monat mehr Geld. Die Höhe der Renten wird vor allem durch die Entwicklung der Löhne bestimmt. Die Anhebung war noch von der vorherigen Bundesregierung auf den Weg gebracht worden. Der Bundesrat hat heute zum ersten Mal über den sogenannten Investitionsbooster der Bundesregierung beraten. Die Länder machten dabei deutlich, dass sie die Pläne nur mittragen, wenn sie und die Kommunen dafür an anderer Stelle finanziell entlastet werden. Hauptstadtkorrespondentin Sabine Henkel.
Daher sucht eine Arbeitsgruppe nach Lösungen. Die Ministerpräsidenten zeigten sich optimistisch, dass das gelingt und die entsprechenden Gesetze noch vor der Sommerpause beschlossen werden können. Im Prinzip sind sich alle einig, Bundesregierung und Länder, Deutschland soll wirtschaftlich wieder wachsen. Damit das gelingen kann, sollen Unternehmen entlastet werden. Die Bundesregierung will das erreichen, indem sie unter anderem mehr Abschreibungen ermöglicht. Unternehmen, die zum Beispiel Maschinen kaufen, können die mit 30% über 3 Jahre abschreiben. Sie zahlen also weniger Steuern. In einem weiteren Schritt sollen sie dann von ihren Gewinnen weniger Steuern bezahlen.
Der Streit um tausende Kunstobjekte aus dem Adelshaus Hohenzollern ist nach Jahrzehnten endgültig beigelegt. Das Kuratorium der Stiftung des Deutschen Historischen Museums hat einer Einigung zugestimmt, die damit jetzt in Kraft treten kann. Der Bund und die Länder Berlin und Brandenburg haben vor wenigen Wochen einen Kompromiss mit der Familie Hohenzollern ausgehandelt. Demnach gehen die Kunstschätze, bei denen die Eigentumsverhältnisse umstritten waren, zum Großteil an eine neue gemeinnützige Stiftung. Berlins Kultursenatorin Wedel Wilson betonte, dass die Objekte damit weiter für die Öffentlichkeit zugänglich in den Museen sind. Die Waldbrandgefahr in Brandenburg ist wieder gestiegen. Inzwischen gilt in 5 Landkreisen die zweithöchste Warnstufe 4, wie das Landesumweltministerium mitteilte. Betroffen sind die Kreise Havelland, Potsdam-Mittelmark, Märkisch-Oderland, Oder-Spree und Spree-Neiße. In fast allen anderen Kreisen gilt die mittlere Stufe 3, nur in der Uckermark ist die Waldbrandgefahr niedriger. Den Angaben zufolge mussten die Feuerwehren bis Ende Mai schon zu 125 Waldbränden ausrücken. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag sonnig, außerdem trocken und sommerlich warm. Aktuell in Berlin-Friedrichshagen 22 und in Wannsee 23 Grad, in Eberswalde 20 und in Senftenberg 26 Grad. Auch morgen Sonnenschein bei 26 bis 30 Grad. So beginnt auch der Sonntag, ab dem Nachmittag dann aber teils kräftige Schauer und Gewitter mit Starkregen bei bis zu 33 Grad. Die Zeit 13.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Jetzt weiter im Studio Bernhard Kempf. Ja, und es ist den ganzen Tag schon das Thema bei uns in den Nachrichten. Israel hat in der vergangenen Nacht massiv Atom- und Militäranlagen im Iran angegriffen. Inzwischen wurde eine weitere Welle von Angriffen geflogen und der Iran hat bereits mit mehr als 100 Drohnen reagiert. Die wurden aber offenbar alle abgefangen. Unser Korrespondent in Tel Aviv, Jan-Christoph Kitzler, berichtet, wie die Menschen in Israel mit dieser Eskalation umgehen.
Für die meisten Israelis kam diese Entwicklung überraschend. Mitten in der Nacht hatte es Alarm gegeben, um die Bevölkerung vor der neuen Sicherheitslage zu warnen. Seit dem Angriff Israels auf den Iran war mit einer Reaktion gerechnet worden. Shiri war schon nachts mitten in Tel Aviv unterwegs, um sich in Sicherheit zu bringen. Ich bin noch in meinem Pyjama, den ich falsch herum anhatte, hergekommen. Wir schützen uns, tun, was gesagt wird. Das heißt, wir gehen vorsichtig zum Schutzraum, hören auf die Anweisungen des Heimatfrontkommandos und bleiben natürlich optimistisch. Mit gepackten Taschen, Wasser und Kaffee mit allem, was man braucht. Am Morgen kamen dann Meldungen von iranischen Drohnen in der Luft. Sie konnten offenbar noch außerhalb des israelischen Luftraums abgefangen werden. In Jordanien hat es Luftalarm gegeben. Nach Angaben der israelischen Armee drohen weitere Gegenangriffe aus dem Iran, auch mit ballistischen Raketen. Aber die Aufforderung an die Menschen in Israel, sich in der Nähe von Schutzräumen aufzuhalten, wurde zunächst aufgehoben. Viele seien unterwegs, um sich mit Vorräten für die nächsten Tage einzudecken, sagt dieser Ladenbesitzer aus Givatayim, dem Sender Channel 14. Das kam jetzt plötzlich. Niemand hat diesen Überraschungsangriff im Iran vorgesehen. Wir haben das Gerede drumherum gehört und haben uns schon in der letzten Woche darauf vorbereitet, sodass wir allen Kunden, die herkommen, Waren verkaufen können. Es ist für alle etwas da. Nach Angaben der israelischen Armee ist der Angriff auf den Iran noch nicht beendet. Mehr als 200 Flugzeuge sind demnach bisher im Einsatz gewesen. Es seien militärische Ziele und das iranische Atomprogramm getroffen worden, mehr als 2000 Kilometer von Israel entfernt. Bestätigt ist auch die Tötung hochrangiger Vertreter des Regimes in Teheran, unter anderem des Chefs der Revolutionsgarden und der Armee. Ebenso sollen Teile der iranischen Luftabwehr zerstört worden sein. Auch das ist ein Hinweis darauf, dass weitere israelische Luftangriffe folgen könnten. Shlomi Binder, der Chef des israelischen Militärgeheimdienstes, über das Ziel dieses Angriffs. Wir starten eine Offensive, die geradezu existenziell ist gegen einen Feind, der uns zerstören möchte. Er kommt schnell voran in der Entwicklung seiner nuklearen Fähigkeiten und entwickelt konventionelle Waffen in sehr großen Mengen. Wir wollen diese Bedrohung abbauen, stören und beseitigen. Nach israelischen Angaben soll der Iran inzwischen dazu in der Lage gewesen sein, binnen weniger Tage 15 Atombomben zu bauen. Die Angaben lassen sich nicht überprüfen. Allerdings hatte auch die internationale Atomenergiebehörde dem Iran gerade erst vorgeworfen, seine Verpflichtungen zur Nichtverbreitung von Atomwaffen zu verletzen. Nach israelischer Lesart geschieht der Angriff auf das iranische Atomprogramm in letzter Minute. Israel Katz, der Verteidigungsminister. Das ist ein entscheidender Moment in der Geschichte des Staates Israel und des jüdischen Volkes. Der Iran ist bestimmt, seine Vision der Zerstörung Israels zu verwirklichen. Wir befinden uns an einem entscheidenden Punkt. Wenn wir ihn verpassen, haben wir keine Möglichkeit mehr, den Iran an der Entwicklung von Atomwaffen zu hindern, die unsere Existenz bedrohen. Beobachter gehen davon aus, dass Israel seine Angriffe auf Ziele im Iran in den nächsten Tagen fortsetzen wird. Von der iranischen Reaktion wird abhängen, wie die Lage weiter eskaliert. Denkbar ist auch ein abgestimmter Angriff des Iran zusammen mit den Houthi-Rebellen im Jemen und der Hisbollah im Libanon. Der Luftraum bleibt vorerst in weiten Teilen der Region gesperrt und die Menschen bereiten sich auf angespannte Tage vor.
Jan-Christoph Gitzler war das mit seinem Beitrag aus Tel Aviv und Israel schließt alle Botschaften und Konsulate. Eine Meldung, die vor wenigen Minuten über die Ticker ging. 13.49 Uhr haben wir es jetzt, 11 Minuten vor zwei. Ja, und die bedrohliche Eskalation im Nahen Osten, die macht fast vergessen, dass erst gestern im westindischen Ahmedabad ein Flugzeug in ein Wohngebiet abgestürzt ist. Mehr als 240 Menschen fanden dabei den Tod, ein Passagier überlebte. Unsere Korrespondentin Stephanie Markert mit Informationen am Tag danach.
In weißem Gewand wie ein Arzt schritt Indiens Premier Modi zur Visite. Er besuchte einen Mann, der durchaus als Wunder von Ahmedabad bezeichnet werden kann. Es ist der einzig Überlebende der gestrigen Flugzeugkatastrophe, Vishwas Kumar Ramesh. All das passierte ja vor meinen Augen. Ich kann selbst nicht glauben, wie ich da lebendig rausgekommen bin. Ich dachte erst, ich würde auch sterben. Als ich dann aber meine Augen öffnete, begriff ich, dass ich bei Bewusstsein war, erzählt er Reportern am Krankenbett, unter dem linken Auge eine tiefe Schramme. Ramesh konnte noch selbst zum Krankenwagen humpeln. Als das Feuer ausbrach, erlitt mein linker Arm Verbrennungen. Ein Rettungswagen hat mich dann in diese Klinik gebracht. Vishwas Kumar Ramesh, er ist 40, Brite mit indischer Abstammung. Er hat Frau und Kind in London, lebt und arbeitet dort selbst seit 20 Jahren. Er hatte weitere Familienmitglieder an Bord, einen Bruder, Onkel und Tante. Doch noch in der Nacht erklärte er India offiziell, dass alle anderen 241 Passagiere und Crewmitglieder bestätigte Todesfälle seien. Was aber war mit dem 787 Dreamliner von Boeing geschehen? Ramesh erinnert sich. Binnen einer Minute nach dem Start schien es so, als stoppe das Flugzeug für 5 oder 10 Sekunden. Da war scheinbar was passiert. Im Flugzeug gingen grüne und weiße Lichter an. Dann schlug es in das Wohnheim mit voller Geschwindigkeit ein und ich habe alles mit angesehen. Flugzeugteile ragen bizarr aus dem Wohnheim, das zu einem Medical College gehört. Die Studierenden waren dort gestern gerade beim Mittagessen. Premier Modi besuchte auch verletzte Studenten. Indes fanden Einsatzkräfte heute in den Trümmern weitere sterbliche Überreste. Der örtliche Polizeivizechef Kanan Desai sagte, bislang seien 265 Todesopfer aus dem Flugzeugwrack und aus den betroffenen Gebäuden geborgen worden. Unter den Toten seien mindestens 24 Menschen, die nicht an Bord des Flugzeugs gewesen wären. Die offizielle Opferzahl werde aber erst nach Abschluss aller DNA-Tests mitgeteilt, hatte Indiens Innenminister Amit Shah bereits gestern Abend erklärt. Der Air India Flug Nummer 171 war Donnerstagmittag von der westindischen Millionenmetropole Ahmedabad nach London Gatwick gestartet. Auf der zerknitterten Bordkarte des Überlebenden ein roter Immigration India Stempel und die Sitznummer Seat 11A, erste Reihe Economy, Platz 11A, am Notausgang lebensrettend. Als meine Tür aufbrach, sah ich, dass da etwas Platz war und dass ich versuchen konnte, herauszukommen. Das habe ich dann auch gemacht und es geschafft. Die gegenüberliegende Seite des Flugzeugs war in die Fassade des Gebäudes gekracht. Auf der Seite konnte wohl niemand entkommen. Vishwas Kumar Ramesh muss sich ausruhen. Außerhalb des Krankenhauses wird nach der Unglücksursache geforscht. Warum waren die Landeräder noch ausgefahren, Klappen an den Tragflächen aber offenbar nicht? Das bringt viel Luftwiderstand. War etwas mit dem Motor, der Elektronik, ein Vogelschwarm? Inzwischen konnte bereits der Flugschreiber mit den Videoaufnahmen der Cockpit-Instrumente gefunden werden. Man sucht noch nach dem Voice Recorder, denn die Piloten hatten einen Mayday-Notruf abgesetzt und waren dann verstummt. In Indiens Medien wird die Frage diskutiert, ob alle Dreamliner vom selben Typ vorläufig am Boden bleiben sollten. Teams aus Großbritannien, von Boeing aus den USA und die lokalen Behörden arbeiten Hand in Hand. Air India soll 47 Dreamliner gekauft haben, die mit ihrer Leichtbauweise als innovativ gelten. Bis zu dem Crash gestern hielt der Dreamliner einen Rekord. seit Inbetriebnahme 2011 keine tödlichen Unfälle verursacht zu haben.
Stephanie Markert berichtete von Leipzig aus für das ARD-Studio Neu-Delhi. 13 Jahre lang hat Volker Heller die Zentral- und Landesbibliothek Berlin geleitet. Ihm gelang die Einführung der Sonntagsöffnungen und auch die Etablierung der Bibliothek als ein Ort des Austauschs für die ganze Stadtgesellschaft. Nicht überzeugen konnte Heller die Politik, Gelder für die dringend benötigte Sanierung der Häuser oder sogar einen Umzug bereitzustellen, was ihn auch am Ende seiner Amtszeit noch ziemlich wurmt.
Wir leben ja in Berlin in einer Stadt, die sich 7A-Orchester leistet, die regelmäßig auch Museen ausbaut und Opernhäuser saniert. Und ich sage ausdrücklich dazu, das ist alles gut so. Aber ich setze dann auch darauf, dass eine Stadt, die so viel auch in Glamour-Hochkultur investiert, die bestbesuchte und niedrigschwelligste Einrichtung der Stadt, die für so breite Kreise steht, eben nicht verrotten lässt.
Volker Heller sagt das, langjähriger Leiter der Zentral- und Landesbibliothek Berlin. Er geht jetzt in den Ruhestand und das komplette Gespräch mit ihm hören Sie in unserer Sendereihe Vis-à-vis und zwar um 14.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Noch eine Zahl. Zum 25. Mal findet ab heute das Theaterfestival Unitea in Frankfurt-Oder statt. Ursprünglich steht diese Abkürzung für Uni-Theater-Tage. Seit 1997 beleben Studierende der Europa-Uni mit dem Theaterfestival umsonst und draußen die Doppelstadt an der Oder. Mittlerweile gibt es da auch viel mehr als nur Theater zu sehen. Das Motto dieses Jahr heißt Leidenschaft. RBB-Reporterin Elisa Göppert hat sich mit den Organisatoren getroffen.
6 internationale Vorstellungen, das alles grenzüberschreitend an 4 Orten in Frankfurt und Subice. So ein Programm wäre ohne Leidenschaft nicht möglich, sagt die 19-jährige Jolina.
Das Thema Leidenschaft ist nicht nur, weil die Studenten mit sehr viel Leidenschaft dieses Festival organisiert haben und geplant haben, sondern auch, weil die Künstler, die wir eingeladen haben mit den verschiedenen Performances, mit super viel Leidenschaft daran arbeiten und das vorstellen werden.
Klangkunst, Luftakrobatik oder eine Drag-Performance. Die Ausdrucksformen der teilnehmenden Acts des diesjährigen Unitea-Festivals sind vielfältig. Es geht um Geld, Liebe, Körper und Ekstase und natürlich Leidenschaft. Sie zieht sich wie ein roter Faden durch das Programm. Jolina freut sich besonders auf eine Veranstaltung am heutigen Freitagabend.
Mein Highlight wäre die Performance Salvation, vor allem weil das eine Drag-Show ist. Und ich darauf super gespannt bin, weil ich sowas auch noch nie vorher gesehen habe. Und deswegen freue ich mich super, dass es hier nach Frankfurt-Oder kommt.
Sophie studiert Kulturwissenschaften im 2. Semester. Die Frankfurterin kennt sich in ihrer Stadt aus, eigentlich. Denn heute ist sie auf das Konzert der polnischen Musikerin Ina West gespannt.
Die spielt ihre Musik praktisch im Kleistforum, aber unter der Bühne, also eigentlich in einem Technikraum, der so gar nicht zugänglich ist. Und das finde ich so super spannend, dass wir das da geschafft haben, praktische Orte zu finden, die eigentlich sonst überhaupt gar nicht betretbar sind.
Nicht nur im Technikraum des Kleistforums erlebt Sophie durch die Organisation des Unitea-Festivals ihre Heimatstadt in einem neuen Licht. Für die 25. Ausgabe des Festivals hat die 19-Jährige im Stadtarchiv nach Plakaten aus den ersten Festivaljahren gesucht.
Wir planen so ein bisschen chronologisch auch den Verlauf abzeichnen zu können, weil das so schön und so wichtig ist, wirklich aus teilweise so schon lange vergangener Zeit noch Sachen dann ausstellen zu können.
Öffentlichkeitsarbeit, Programmplanung, Finanzierung. Für die 12 Studierenden, die das Festival in diesem Jahr vorbereitet haben, ist das Projekt ein riesiges Lernfeld. Viele von ihnen sind wie Emilia das erste Mal dabei.
Was ich auf jeden Fall mitnehme, ist, dass man so etwas nicht organisieren kann, wenn man die ganze Zeit alleine irgendwie mit dem Kopf durch die Wand geht.
Und diese Teamarbeit fruchtet.
Wenn der Spaß einfach da ist, dann wird das Festival schöner, dann geben sich alle mehr Mühe und dann kann sowas einfach wirklich eine richtig schöne Erfahrung werden.
Das Unitea ist nicht nur für regionale Künstler eine wichtige Plattform. Auch überregional bekannte Acts wie das Theaterkollektiv Panzerkreuzer Rotkäppchen oder das Brachland-Ensemble waren schon zu Gast. In der Vergangenheit wurde meist 4 Tage lang Programm geboten. Nach 4 Jahren pandemiebedingter Pause wird seit letztem Jahr wieder eine 2-tägige Ausgabe gefeiert. Grund für die Verkürzung sind fehlende finanzielle und zeitliche Ressourcen. Zum 25. Jubiläum geht es den Studierenden also auch darum, dass ihr Festival auch in Zukunft Kultur und Begegnung in Frankfurt ermöglicht.
Elisa Göppert war das über das Unitea Theaterfestival in Frankfurt-Oder und der Eintritt dort ist übrigens frei. So, wir schauen aufs Wetter für Berlin und Brandenburg. Na, das klingt doch schon mal sehr, sehr gut. In Berlin waren sie 23, in Senftenberg 26 Grad dazu. Von früh bis spät jede Menge Sonne, außerdem trocken und sommerlich warm. Auch morgen am Samstag dann 30 Grad. So beginnt auch der Sonntag. Dabei aber allerdings dann langsam schwülwarmes Wetter und es ziehen im Tagesverlauf dann auch Gewitter auf.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Den hat für Sie Michael Mellinger.
Vorsicht auf der A10 östlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Barnim. Zwischen Erkner und Rüdersdorf gibt es Behinderungen nach einem Unfall. Vorsicht auf der A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Spreeau. Zwischen Königs Wusterhausen und Niederlehme gibt es Stau nach einem Unfall auf der linken Spur. Und es sind Personen auf der Fahrbahn. Sie brauchen etwa 10 Minuten länger. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland. Zwischen Großkreuz und Leest langer Stau an einer Baustelle mit plus 45 Minuten. Und in Richtung Dreieck Werder zwischen Potsdam Nord und Föben ebenfalls Baustellenstau mit plus 30 Minuten. Stadtverkehr Berlin, etwas Geduld brauchen Sie auf der A100 in Richtung Wedding zwischen Wechsstraße und dem Dreieck Funkturm. Stadtauswärts auf der A113, auf der Prenzlauer Promenade und auf der B2 vor Malchow. Außerdem Stau in Oberschöneweide rund um die Kreuzung Edisonstraße und an der Wuhlheide.
Damit haben wir es 14 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Bernhard Kempf. Schon lange wurde darüber spekuliert, jetzt ist es passiert. Ungeachtet der Warnungen aus den USA hat Israel zahlreiche Ziele im Irak angegriffen. Israels Verteidigungsminister Katz spricht von einem Präventivschlag, Teheran von einer Kriegserklärung. Die Nachrichten dazu hat Michael Mellinger.
Israel hat eine neue Welle von Angriffen auf den Iran gestartet. Wie unsere Korrespondentin berichtet, gab es Explosionen unter anderem in der Millionenstadt Tebris und erneut bei der Atomanlage Natanz. Die war schon in der Nacht angegriffen worden. Nach israelischen Militärangaben wurde dabei eine unterirdische Anlage für die Urananreicherung getroffen. Der Iran griff Israel daraufhin mit Drohnen an, die aber abgefangen wurden, einige auch vom Nachbarland Jordanien. Unser Korrespondent für die Region, Moritz Behrendt.
Zur Begründung teilte die jordanische Armee mit, es habe die Gefahr bestanden, dass Raketen und Drohnen auch auf jordanischem Gebiet niedergehen würden. Den Angriff der Israelis auf den Iran hat die jordanische Regierung mit scharfen Worten verurteilt. Er sei eine Aggression gegen ein befreundetes islamisches Land, eine Verletzung der iranischen Souveränität und ein eklatanter Verstoß gegen das Völkerrecht. Ähnliche Worte der Verurteilung kamen auch aus Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und von weiteren arabischen Staaten.
Israel hat nach den Angriffen auf den Iran den Ausnahmezustand ausgerufen. Das öffentliche Leben ist weitgehend zum Erliegen gekommen. Schulen, Geschäfte und Büros bleiben auf Anordnung des Heimatschutzes geschlossen. Nur Supermärkte sind offen, um Lebensnotwendiges zu verkaufen. Die Menschen wurden aufgefordert, in der Nähe von Bunkern zu bleiben oder in öffentlichen Gebäuden wie Schulen Schutz zu suchen. An die Krankenhäuser ging der Appell, ihre Behandlungen in unterirdische Standorte und geschützte Bereiche zu verlegen. Experten sehen die deutsche Wirtschaft wieder auf Wachstumskurs. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung rechnet mit einem Wachstum von 0,3% im laufenden und 1,7% im nächsten Jahr. Die Vorhersage liegt damit nah an denen anderer großer Forschungsinstitute. Jonas Pospesch, RBB 24.
Als größten Treiber der Konjunktur sehen die Forscher das Investitionspaket für Infrastruktur der Bundesregierung. DIW-Konjunkturchefin Geraldine Dani-Knedlik bezeichnete es als starken Lichtblick. Belastend für die Wirtschaft bleibt vor allem die US-amerikanische Zollpolitik. Diese sei ein unberechenbarer Risikofaktor. Das prognostizierte Wirtschaftswachstum speist sich aber vor allem aus der Binnenwirtschaft. Private Haushalte konsumieren mehr und Unternehmen beginnen wieder zu investieren, so Stefan Kurz vom Institut für Weltwirtschaft Kiel, das ebenfalls eine Konjunkturprognose veröffentlicht hat.
Die 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland